ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Ina Hartwig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind zum zweiten Mal Gast hier. Vor knapp 2 Jahren waren Sie hier und haben als Moskau-Korrespondentin über Ihre Arbeit berichtet. Und Sie hatten da von einer Gesellschaft gesprochen, die gelernt hat, sich zu fügen und schweigend hinzunehmen. Was hat sich denn seitdem für Sie persönlich verändert?
Eigentlich nicht viel und doch so viel. Die Gesellschaft ist genauso schweigend und fügend und sie nimmt noch mehr hin und sie erträgt noch mehr. Und das, würde ich sagen, ist tatsächlich auch das, was mich mit der Zeit immer mehr gestört hat, immer mehr zur Verzweiflung auch getrieben hat, weil ich als Journalistin dort bin. Ich bin darauf angewiesen, dass die Leute mit mir sprechen. Und man musste sich immer mehr erklären, was man will. Viele Leute, die mit einem früher gesprochen haben, sind einfach nicht mehr im Land. Die haben das Land verlassen, aus guten Gründen. Und es war immer frustrierender, weil man gewisse Themen, die mich selbst interessieren, die aber auch meine Leser letztlich interessieren, die Redaktionen interessiert haben, an die kam ich nicht ran. Und egal, was man versucht hat, viel Überzeugungsarbeit, mit denen telefonieren, die Fragen, Bekannte von Bekannten von Bekannten irgendwie anbringen und trotzdem sprechen die Leute nicht mit einem. Oder
aus Angst?
Ja, aus Angst natürlich und weil das System immer repressiver wird, können die Leute das nicht so gut einschätzen, was mit ihnen passieren würde, wenn sie denn mit einer ausländischen Journalistin aus einem sogenannt unfreundlichen Land sprechen. Und dann halten sie lieber dicht. Auch die Offiziellen sprechen ja nicht mit einem, weil sie das nicht einschätzen können, was mit ihnen dann geschehen würde.
Und das System, das immer repressiver wird, wie haben Sie das bei Ihrer Arbeit erlebt? Also es gab kaum Gesprächsgelegenheit. Dennoch, als Journalistin haben Sie ja sicherlich auch den Drang, Dinge zu erfahren. Also dieser Zwiespalt, wie war das?
Ich habe immer zugehört, was die anderen sagen. Ich habe mich auf die Bänke gesetzt, ich war einkaufen, habe gehört, was die Leute erzählen. Dadurch erfährt man einiges. Und ja, viel gelesen natürlich und doch auch immer wieder versucht, die Leute anzusprechen und wie gesagt auch mich zu erklären. Ich habe so viel über mich gesprochen in den letzten 3,5 Jahren wie lange nicht zuvor. Also wer ich bin, was ich da mache, warum ich das mache, warum das wichtig ist, dass Deutschland oder die Schweiz oder Österreich das erfährt.
Und was haben die Menschen dann gesagt, wenn sie sich erklärt haben?
Unterschiedlich ist natürlich, es kommt darauf an, mit wem man gesprochen hat. Oft war das dann doch so, na gut, dann stellen sie halt mal ihre Fragen. Manchmal haben sich die Leute gewundert, was ich da noch mache. So, oh, die sind aus Deutschland. Ach, das ist ja toll, dass sie da sind. Oder das Umgekehrte, dass man, ach, aus Deutschland, da kommt also die NATO-Agentin. Und dann hörte man so diese ganzen Propagandasprüche und ließ das über sich ergehen und dachte dann, okay, jetzt sprechen sie sich aus, weil es hört ja irgendwann mal auf. Weil es hat ja keine Argumente letztlich. Mhm. Und dann konnte man die Fragen stellen. Ich hatte auch mal eine Begegnung, wo der Mann mich total angemacht hatte. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ich beleidige nicht Ihr Land. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie auch mein Land nicht beleidigen. Und das Überraschende dabei war ja, er entschuldigte sich. Und dann fanden wir eine Gesprächsbasis. Also es ist, letztlich sind wir alle Menschen und man muss versuchen, sich irgendwie auch zu verstehen, auch wenn die Leute viel Propaganda von sich geben. Also wirklich Floskeln, die sie praktisch aus dem Fernsehen ins normale Leben übernommen haben.
Sie haben einen öffentlichen Abschiedsbrief geschrieben und da nennen Sie Russland liebevoll Mütterchen. Sie sind 1980 in der Sowjetunion geboren. Wie ist denn das Verhältnis zu Ihrem Geburtsland?
Ich fühle mich tief verbunden mit diesem Land. Und das bleibt, glaube ich, mein Leben lang. Und ich war jetzt kurz bevor wir da weggegangen sind, war ich mit meinem Mann und meiner Tochter in meiner Geburtsstadt, weil die das sehr lange schon sehen wollten und ich mich dagegen immer gewehrt habe mit, keine Ahnung, wir haben keine Zeit, man hat so viel zu arbeiten, und habe dann gedacht, wir müssen das mal machen, damit sie das sehen, weil ich ja mit der Stadt noch ein Hühnchen zu rupfen hatte,
nämlich
persönlich und emotional. Ja, es macht mich sehr traurig, was auch aus der Stadt passiert ist. Eine Großstadt, eine Industriestadt am Rande Russlands, letztlich an der Grenze zu Kasachstan, in der Steppe. Und ich war, bevor wir jetzt dahin gefahren sind, das letzte Mal vor mehr als 10 Jahren dort, und es bröckelte alles auseinander. Und das Bild, was ich so in meiner Kindheit hatte, ich hatte letztlich eine schöne Kindheit dort, viel Zeit draußen verbracht, und als ich dann dort war, war das alles, also die Menschen waren irgendwie seltsam drauf, die Häuser bröckelten auseinander, und das machte mich einfach sehr traurig. Ich weiß noch, dass ich mal am Krankenhaus stand, das in der Nähe unseres Hauses war, und die Allee war weg, und ich dachte in diesem Augenblick, ich verstehe auch diese Sowjetnostalgie plötzlich vieler Menschen, die dann sagen, früher war ja alles viel schöner. Mhm. Und dieser Zwiespalt von, es war doch mal so schön, und aber es liegt an euch, das auch schön zu machen. Und Demokratie ist was Wichtiges und Tolles. Und ihr lasst euch doch weiterhin von einem autoritären Menschen führen. Das machte mich sehr, sehr traurig. Aber es war eine sehr schöne Reise jetzt, weil die dann auch gesehen haben, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich Eiskunstlaufen gelernt habe, wo meine Großmutter gelebt hat.
Also das war im Grunde dann der Abschied ihrer Geburtsstadt, das nochmal zu sehen und diesen Verfall zu sehen. Hat das in irgendeiner Form dann ihre Entscheidung, Russland zu verlassen, beeinflusst?
Nee, da war die Entscheidung schon getroffen, und das war sozusagen noch so eine Abschiedsreise, dass man das noch gemacht hat. Ich hatte immer das Gefühl, früher auch, als immer mehr Gesetze kamen, wo man sich gefragt hat, kann man da noch arbeiten, kann man da noch bleiben, gefährdet man sich nicht selbst, gefährdet man nicht seine Familie, die Gesprächspartner, was auch immer, wie viel journalistisch kann man da eigentlich noch tun, hatte ich immer das Gefühl, ich kann da noch nicht weggehen, ich habe noch nicht alles gemacht. Mhm. Und jetzt hatte ich aber das Gefühl, ich habe eigentlich schon sehr vieles gemacht und man kann gehen.
Das war dennoch, könnte ich mir vorstellen, ein Prozess. Sie haben diese Entscheidung zu gehen nicht von heute auf morgen getroffen.
Ja.
Wie ist dieser Prozess gelaufen?
Na, der Prozess hat praktisch mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine eingesetzt, weil das für mich die Welt in ein Davor und ein Danach geteilt hat. Und das war eine sehr schlimme Zeit. Und man dann gedacht hat, kann ich hier noch bleiben? Will ich hier noch bleiben? Was heißt das überhaupt? Was bedeutet dieser Krieg für mich persönlich? Was bedeutet das für das Land? Kommen wir da überhaupt raus? Kriegen wir unsere Möbel da zum Beispiel raus, unsere Bücher. Die Bücher sind tatsächlich ein Thema, das war auch jetzt eine Frage, kriegen wir sie alle raus?
Wie war das?
Also man musste zum Beispiel alle Bücher auflisten mit Name des Autors, Titel, Jahr. Alle Bücher, die älter sind als 50 Jahre, durfte man nicht ausführen. Dann war die Frage, was macht man mit den Büchern der sogenannten ausländischen Agenten, Extremisten, Staatsverrätern und so weiter. Und wir haben sehr viele Bücher. Und alleine schon das Auflisten hat Ewigkeiten gedauert, dass man da gestanden hat und hat gedacht,
ja,
ich will einfach nicht mehr lesen. Wir sollen keine Bücher mehr kaufen. Und dann war die Frage, wie kriegen wir die sogenannten Agenten raus? Packen wir sie trotzdem ein? Listen wir sie nicht auf?
Ja.
Wir haben viele Bücher auch an Freunde gegeben, wir haben Bücher auch mit dem Koffer mitgenommen. Also, und die sind tatsächlich alle angekommen. Mhm. Das war großartig. Und relativ unproblematisch auch. Und Ja, und dann fragte man sich immer wieder, bleiben wir, gehen wir, bleiben wir, gehen wir. Dann kamen die ersten Drohnenangriffe, die man tatsächlich auch gehört hat in der Wohnung. Und dann, was macht man da? Und irgendwann mal dachte man, weil es, also ich wurde auch immer öfter krank, hatte irgendwelche komische Infekte.
Wir waren gerade dabei, da hatten Sie beschrieben, wie der Prozess, die Entscheidung fiel, Russland zu verlassen, weil Sie und Ihre Familie gefährdet waren. Inwiefern?
Man musste sich immer wieder fragen, inwieweit man da noch bleiben kann. Es kamen immer mehr Gesetze auch, die nicht nur die russischen Staatsbürger betroffen haben, sondern auch Ausländer wie uns. Es wurde halt immer mühsamer. Wir bekamen unsere Akkreditierung und dann auch das Visum für 3 Monate. Das heißt, alle 3 Monate und die Papiere kamen bis also auf den letzten Drücker. Und dann saß man und dachte, bekomme ich das morgen oder muss ich das Land verlassen? Das ist belastend, ist anstrengend. Und weiß ich nicht, irgendwann mal musste man seine eigene Telefonnummer bestätigen lassen auf etlichen Ämtern. Dann läuft man von einem Amt zum nächsten und denkt, was soll denn das? Das eigene Kind macht sich immer mehr Sorgen um die Eltern und fragt, werden wir dann ausgewiesen? Oder wenn du die Reise machst, die Recherchereise, kannst du denn festgenommen werden? Und man hat eine Verantwortung ihr gegenüber, weil man ja zu Hause, also sie versteht alles, was dort passiert und stellt auch sehr gute Fragen. Und dann dachte man, man muss ja das Kind in der Öffentlichkeit auch schützen. Man muss mit dem Kind darüber reden, was es in der Öffentlichkeit sagen darf und lieber unterlassen sollte, weil man nie wusste letztlich, wo die rote Linie ist. Das ist das Schlimme, dass diese Willkür alle Bereiche durchzieht und man nie weiß, was man da falsch gemacht hat letztlich. Und man ist immer mit dem Gedanken da, dass man immer etwas falsch macht. Und man ist total angespannt und diese Anspannung ist auch nicht gesund. Und irgendwann mal dachte man, es wird an der Zeit zu gehen. Und trifft dann die Entscheidung und guckt dann, was man mit der macht.
Für welches Land haben Sie sich entschieden?
Für die Schweiz. Mein Mann ist Schweizer und auch Journalist. Er ist zurück in die Redaktion gegangen. Und das ist natürlich schon ein Wechsel, der es in sich hat von allem her. Man kommt aus einem riesigen Land in ein sehr kleines Land, in ein sehr freies Land, wo die Menschen alle paar Wochen selber abstimmen dürfen und wo dann alles Mögliche anders funktioniert.
Wie geht's Ihnen mit der Entscheidung heute?
Eigentlich gut, weil man das Gefühl hat, man kann jetzt so ein bisschen loslassen und man kann auch diese Anspannung hinter sich lassen und sich in dem Sinne entspannen. Das fällt aber tatsächlich schwer. Und ich merke dann auch in gewissen Dingen, was die letzten vor allem 3,5 Jahre mit einem selbst auch gemacht haben, dass man viel unerbittlicher geworden ist, auch zu sich selbst und auch zu den Mitmenschen und dass man gewisse Dinge umschreibt, zum Beispiel leiser spricht bei gewissen Themen, das finde ich immer wieder erschreckend und ja, und dann wie nochmal lernen muss, dass man ja in einem freien Land lebt.
Dennoch ist Ihre Formulierung eigentlich gut sprachlich interessant, denn eigentlich wird häufig verwendet, wenn es dann ja doch nicht so hundertprozentig ist.
Ich vermisse das Land natürlich und ich verfolge weiterhin die Nachrichten, zum Teil mit Entsetzen, aber es lässt ja einen nicht los, es klebt ja in einem. Es gibt ein Lied von einer russischen Band, DDT heißen die und das Lied ist relativ neu. Es heißt auf Wiedersehen sagen oder sich verabschieden. Und da singt der Mann darüber, dass er sehr lange sich von diesem Land, also singt über sein Heimatland, verabschiedet hat, aber es ist trotzdem sehr nah. Und da fühle ich mich sehr angesprochen, weil es ist trotzdem sehr nah. Es ist immer da, egal wie sehr man sich versucht, davon zu lösen.
Jetzt stellt sich die Frage, nachdem Sie das Land verlassen haben, wie Sie Ihrer Arbeit aus der Ferne nachgehen wollen.
Das ist tatsächlich schwierig. das Land isoliert sich zum einen selbst und wird zu einer Blackbox und zum anderen gibt es immer weniger Kollegen, die vor Ort sind und von dort aus berichten können, weil das belastend ist, weil das immer schwieriger ist, frustrierender ist, weil die Leute nicht sprechen, wir hatten darüber gesprochen. Und aus der Ferne zu berichten kann man, das wird immer mehr gemacht. Auch ich könnte das machen, ich kann Nachrichten lesen, ich kann mit Experten sprechen, wobei das auch immer schwieriger wird, mit Freunden sprechen. Aber man verliert sozusagen den Bezug zu den, ja, zu der Atmosphäre letztlich. Ich laufe nicht mehr durch Moskau.
Denn Sie sagten ja, das wird immer schwieriger, mit den Menschen zu sprechen, deswegen sind Sie gegangen. Aus der Ferne kann das nicht leichter werden, sondern noch schwieriger. Und
ja,
es ist ja der ureigene journalistische Auftrag, eben dann vor Ort mit den Menschen zu sein, um darüber berichten zu können. Also das ist natürlich eine große Herausforderung.
Ja, und das ist die Krux. Einerseits wollen wir natürlich unabhängige Berichterstattung aus Russland, andererseits funktioniert das immer schwerer, aus unterschiedlichen Gründen. Und wie man das hinbekommt, dass man den Leuten hier auch vermittelt, was die Leute dort denken und tun und wichtig finden, weil nicht nur Putin das alles bestimmt, sondern die Menschen das mittragen. Und
ja, Sie haben ja gesagt, die Menschen schweigen, um zu überleben, aus Schutz.
Ja, weil das, glaube ich, auch die psychische Gesundheit eines jeden letztlich schützt, sich schlimme Dinge, die auch in ihrem Namen geschehen oder die sie ja sogar befürworten, dass die geschehen, trotzdem sterben dort Menschen und trotzdem werden die Menschen im eigenen Land unterdrückt. Und das will man wie nicht an sich heranlassen. Lieber feiert man Sommerpartys und Moskau ist bunt und voller Blumen und ja.
Der Westen ist böse und Putin ein Opfer, das findet auch in Europa Anhänger. Inwiefern begegnet Ihnen diese russische Propaganda im Westen? Jetzt haben Sie den Blick auf den Westen aus der Nähe. Können Sie das analysieren?
Das begegnet mir tatsächlich und ich finde es gefährlich auch, in diesen Whataboutismen letztlich zu denken. So, ja, bei uns ist das aber auch nicht alles gut. Ja, trotzdem muss man genauer hingucken, was das heißt. Also wenn mir hier gesagt wird, in unseren Schulen werden die Kinder auch indoktriniert, dann denke ich, wo denn? Also wo sind die konkreten Beispiele und was heißt Indoktrination? Und auch ich habe ein Kind in der Schule und weiß in etwa, was dort gemacht wird und wie dort mit den Kindern umgegangen wird. Und das ist ein Unterschied wie Himmel und Erde. In Russland werden die Kinder, zumindest in den staatlichen Schulen, in den meisten, natürlich gibt es auch dort tolle Lehrer, nicht dazu erzogen, Fragen zu stellen, überhaupt etwas anzuzweifeln. Es gibt eine richtige Wahrheit und die hat jeder zu tragen. Und das ist in der Schule meiner Tochter nicht der Fall.
Wenn wir auf die aktuellen Nachrichten schauen, gestern hat ein russisches Militärflugzeug nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ostsee eine Fregatte der deutschen Marine überflogen. Es gibt dann die Provokationen, die Drohnenüberflüge Dänemark und so weiter. Wie kommentieren Sie das?
Russland provoziert, testet Europa und guckt sich an, wie Europa reagiert. Und Russland spielt mit der Angst. Das hat kennt sich aus, was Angst bewirkt im eigenen Land und weiß auch, dass die Europäer Angst haben und geht immer weiter. Die Frage ist, wie weit gehen sie noch? Und was hat Europa entgegenzusetzen?
Und wie wichtig wäre es Ihrer Meinung nach, dass Europa mit einer Stimme spricht?
Das wäre sehr wichtig. Es wäre vor allem sehr wichtig, eine gewisse Strategie überhaupt zu haben. Ich erkenne da keine und das seit 3,5 Jahren nicht. Es ist viel zu, Europa tritt letztlich viel zu schwach auf sozusagen. Und die Russen wollen Stärke und messen sich mit Starken. Die Demokratie funktioniert natürlich anders als ein autoritärer Staat, wo nur einer was zu sagen hat und alle machen's. Das ist ja auch das Gute und das Wichtige an einer Demokratie, dass man Dinge bespricht und die dauern halt einfach lange, verstehe ich. Aber Europa muss letztlich erkennen, dass der russische Präsident gewisse Ziele verfolgt. Und das wichtigste Ziel ist, Europas Sicherheitsstruktur zu verändern, Europa zu spalten. Und dem muss man etwas entgegensetzen. Und die Ukraine ist letztlich nur ein Testballon.
Wobei, wenn wir jetzt auf westliche Reaktionen schauen und die USA mit einschließen, da ist jetzt von einer Kehrtwende die Rede. Trump hat den Europäern zudem in Aussicht gestellt, sich an neuen Sanktionsmaßnahmen gegen Russland wegen des Angriffs gegen die Ukraine zu beteiligen, wenn die Energiekäufe aus Russland vollständig gestoppt werden. Wäre das ein Schlüssel, diese Einigkeit USA und Europa?
Ich würde nicht von einer Kehrtwende Trumps sprechen. Dafür spricht er zu viel und tut zu wenig in dieser Hinsicht. Man kann seinen Auftritt vor der UN-Generalversammlung einigermaßen ernst nehmen und ihn darauf immer wieder hinweisen.
Was er hat da zum Beispiel den Abschuss russischer Flugzeuge über NATO-Gebiet befürwortet.
Ja, man muss sehen, was das heißt. Und Trump hat auch sehr viel über die Verantwortung der Europäer gesprochen. Das könnte man auch so werten, dass Trump sich eigentlich aus dieser Sache da herausziehen will. Dieses Europa ist ihm fern, Ukraine, ja, er würde gerne einen Nobelpreis dafür bekommen, dass er da Frieden geschlossen hat, aber es ist alles so kompliziert und komplex und er sagt zwar, er hat jetzt vieles verstanden, die Frage ist, was versteht er, wenn er sich wieder mit russischen Unterhändlern trifft und in 2 Wochen was ganz anderes erzählt. Das ist halt das Schwierige bei Trump, dass er nicht zu fassen ist, inkonsequent ist, mal das sagt und dann wieder das und dann wieder was ganz anderes.
Was glauben Sie, hat der Westen gegenüber Russland nicht verstanden?
Dass sie an ihren Zielen festhalten und dass sie sie auch unter hohen Kosten weiterverfolgen werden. Der Krieg wird nicht aufhören, solange Putin an der Macht ist. Und die Sanktionen, die Europa durchaus damals sehr überraschend und sehr schnell beschlossen hat, die haben auch die Russen überrascht. Die müssten aber viel geballter kommen und es geht nicht darum, irgendwelche Visa an russische Staatsbürger nicht mehr zu erteilen, damit erreicht Europa nichts. Es müssen tatsächlich Sanktionen sein, die den russischen Staatsapparat treffen. Und da gibt es noch einige Hebel.
Wie können die aussehen?
Europa kauft immer noch Öl aus Russland. Gas.
Bislang weigern sich Ungarn und die Slowakei, auf per Pipeline geliefertes Öl auf Russland zu verzichten.
Ja, auf die muss man Druck ausüben. Man kann auch Sanktionen erlassen gegen Drittstaaten. Russland lebt von China. Kriegt alles Mögliche aus China mittlerweile. Dass man da schaut, wie kann man andere Länder mit ins Boot holen sozusagen, um diese Gewalttaten aufhören zu lassen. Und man muss auf jeden Fall sagen, so nicht. Und man muss weiterhin die Ukraine unterstützen, und zwar richtig.
Inna Hartwig ist bei uns heute Vormittag, ehemalige Russland-Korrespondentin. Inwiefern haben Sie zu spüren bekommen, dass dieses Regime so übermächtig ist, dass Sie das Land verlassen mussten?
Durch vielerlei Gesetze, durch solche Dinge, dass man gewisse Recherchereisen mit Anwälten besprechen musste. Auch einen Anwalt vor Ort immer sozusagen hatte, falls was passiert, falls man mitgenommen wird. Durch solche Sachen, dass man in die Regionen fährt und dort von irgendwelchen Leuten verfolgt wird, gefilmt wird, dass das dann öffentlich gemacht wird, dass man aus dem Land verschwinden soll. Solche Dinge passieren in gewissen Regionen, nicht in allen und auch nicht mit allen Korrespondenten, aber man hat das immer im Kopf, was passiert da. Und ja, man ist immer unter Beobachtung und das weiß man auch.
Ja, Sie haben schon geschildert, es sind einfach immer weniger Korrespondenten, die aus Russland berichten. Und diese russische Propaganda, die haben Sie natürlich auch verfolgt, die es dort in den Medien gibt. Wie hat die auf Sie gewirkt?
auf mich persönlich gehörte das mit zu den widerlichsten Sachen, die man auch als Journalistin machen muss. Also ich musste mir gewisse Sendungen angucken, wieder auch, also selbst die russischen Politiker oder zumindest Vertreter des Regimes auch über andere sprechen, auch über andere Politiker. Das weiß ich nicht, Macron zu einem Junkie erklärt wird. Zelensky sowieso quasi ein Junkie ist in den Augen aller russischen Offiziellen. Da würden mir hier die Haare zu Berge stehen, wenn irgendein offizieller Vertreter so über andere Präsidenten sprechen würde.
Die Menschen glauben das dann?
Die Menschen glauben das dann. Die russische Propaganda ist sehr gut gemacht. Die setzt natürlich zum einen auf das Emotionale, also greift die Leute, holt die Leute da ab, wo man sie emotional abholen kann. Dann legt es Wert auf gewisse Themen, die tatsächlich ein bisschen schwieriger sind, widersprüchlicher sind, wo man dann denkt, ja, stimmt, also diese Migranten da, also nicht gut. Oder die Amerikaner haben schon wieder was falsch gemacht. Und dann wird das immer mehr aufgebaut und aufgebauscht. Weiß ich nicht, dass die armen Deutschen nichts mehr zu essen haben, weil denen irgendwie das Sonnenblumenöl ausgegangen ist. Und das hört man ständig. Und dieses ständige Wiederholen von solchen Parolen, von solchen Floskeln, die setzen sich fest im Hirn. Ich glaube, der Mensch kann sich gar nicht dagegen wehren. Und
das heißt, russische Propaganda hat bei Ihnen funktioniert?
Ich hoffe nicht. und ich hatte tatsächlich zuletzt immer weniger russisches Fernsehen geguckt. Und zwar nur dann, wenn ich das auch musste und hatte mich darauf vorbereitet. Ich hatte so eine dicke Jacke, eine Strickjacke angezogen und dachte, okay, ich gucke mir das jetzt an, immer in gewissen Dosen und dachte, oh nein, das kann nicht sein. Was reden die da und warum glauben das die Leute? Ich habe sowieso immer gedacht, warum glaubt ihr diesen Mist? Und warum habt ihr verlernt, selber zu denken? Ja, es ist anstrengend, alles ist anstrengend. Freiheit ist anstrengend, Demokratie ist anstrengend, aber es ist wichtig, dass man in den Spiegel gucken kann letztlich und sich nicht an Niederträchtigem beteiligt. Und ich konnte das dann ausschalten, die Jacke ausziehen und wirklich durchatmen. Aber es ist auf Dauer tatsächlich anstrengend, sich immer wieder dagegen anzulehnen und zu sagen, also manchmal glaubt man gar nicht, was da passiert, was da zusammen vermischt wird. Und aber sie greift tatsächlich auch, dass man sich manchmal fragt, aber vielleicht ist da doch was dran. Und das ist so ein Moment, wo man denkt, nein, also ich gehe mal spazieren, ich gucke mir andere Nachrichten an, ich suche mehr Sachen dazu aus. Aber das greift und auch diese Wiederholung, die ja immer wieder kommt und das Fernsehen ist sehr mächtig. Es gibt kaum unabhängige Medien im Land mehr. Und es wird alles wiederholt und alles so gedreht, wie man das gerade möchte.
Von Ihnen können wir mehr erfahren über die Menschen in Russland, über die Einflüsse des Regimes auf die Menschen. Jetzt hieß es mal, wenn Soldaten sterben, wird es womöglich einen Aufstand der Mütter geben. Und das könnte etwas bewirken. Wie blicken Sie darauf, auf diese Theorie?
Ich glaube, das war eine sehr europäische Hoffnung, weil wir natürlich auch anders geprägt sind. In Europa zählt das Menschenleben sehr viel, in Russland zählt es mittlerweile gar nichts. Und es gab natürlich gerade im Tschetschenienkrieg den Aufstand der Mütter, die fuhren an die Front, die holten ihre Söhne daraus. Es entstanden Organisationen, man hoffte darauf, dass es so etwas wieder gibt. Bei diesem Krieg hat man sozusagen schon im Vorfeld angefangen, die Leute dahingehend zu formen, dass man das zum einen als die Fortsetzung des großen Vaterländischen Krieges betrachtet, also des Zweiten Weltkrieges, dass man das, was man damals nicht geschafft hat, jetzt fertig bringt. Und man hat die Soldaten zu Helden stilisiert. Und den Familien viel Geld versprochen. Und viele Familien, gerade in Regionen, wo es wenig zu holen gibt, setzen auch auf dieses Geld. Es gibt Mütter, die dann sagen, ja, auch wenn er tot zurückkommt, hat er der Familie was gebracht. Uns geht es dann besser. Und auch mit diesem Gedanken, der Sohn hat ja was geschafft im Leben. Viele Söhne, die auch aus dem Gefängnis quasi an die Front gingen, verleihen den Familien sozusagen einen anderen sozialen Status. Dann ist es nicht der Trunkenbold, der Kinder vergewaltigt, sondern es ist ein Held. Und das ist aber etwas, was mich mit der Zeit auch immer mehr angewidert hat, dass den Leuten das menschliche Leben sowas von egal ist. Dass die sich keine Gedanken darüber machen, was das heißt, einen Sohn zu verlieren, einen Vater zu verlieren. Es wird den Kindern eingeredet, eben dein Papa ist ein Held. Und habe schon so Fernsehsendungen gesehen, wo das Kind vor der Kamera weint. Es hat den Vater verloren. Und dann heißt es, ja, und bald zieht der Junge selbst in den Krieg. Und das ist etwas, was ich mit meinem Verständnis vom menschlichen Leben überhaupt nicht begreifen kann.
Ja, Sie haben uns viel geschildert über die russische Propaganda, die teilweise im Westen, in Europa ebenfalls verfängt. Dieses Bild, der Westen ist böse, Putin ist ein Opfer. Inwiefern haben Sie, wir erleben das gerade, hier kommen auch Hörerrückmeldungen, wo wir als Faktenverdreher beschimpft werden. Inwiefern haben Sie das als Korrespondentin erlebt?
Das habe ich vor allem früher sehr viel mehr erlebt, dass man Russland basht, dass es doch so ein tolles Land ist, dass man ja Putin verstehen soll, er wurde ja so bedrängt. Also ich glaube, Putin weiß sehr genau, was er tut. Und man sollte sich fragen, warum man auf diese Art Propaganda auch hineinfällt, was im eigenen Leben letztlich irgendwie nicht funktioniert. Denn es ist ein verbrecherisches Regime, was da an der Macht ist. Es ist ein Regime, das nicht nur ein Nachbarland überfallen hat, sondern seine eigenen Leute total unterdrückt. Leute vor allem unterdrückt, die kritisch denken können, die Fragen stellen. Und sei es tatsächlich die Frage, wo ist eigentlich mein Sohn? Warum wurde er gleich am Anfang des Krieges ins Kriegsgebiet geschickt, obwohl er eigentlich gerade 18 geworden ist und seine militärische Grundausbildung machte? Solche Fragen will man nicht hören, überhaupt will man keine Fragen hören, die irgendwas anzweifeln.
Sie haben festgestellt, dass die Vorwürfe, die sich gegen Ihren ukrainischen Urgroßvater richteten, wohl fast wortgleich mit den Vorwürfen gegen die heutigen Regimekritiker Russlands sind. Da sind fast 90 Jahre vergangen. Was sagt Ihnen das über Russland?
Erschreckendes. Das heißt, das, was man glaubte, hoffte und meinte, dass es nie wieder zurückkehrt, kehrt in sehr großen Schritten zurück. Ich fand, als ich diese Akte dann bekam, erstaunlicherweise aus einem russischen Archiv von einer Ausländerin wie mir angefordert, kam sie, ich habe sie mir durchgelesen und die Formulierungen, außer dass da sowjetisch stand oder antisowjetisch und man jetzt in den Vorwürfen gegen Regimekritiker antirussisch vorfindet, waren tatsächlich dieselben. Und auch die Befragungsart war dieselbe, dass man versteht, mein Urgroßvater, den ich nie kannte, hat praktisch dieselben Antworten geliefert, in derselben Art, wie das heutzutage Menschen in Russland machen, die ich selber vor Gericht mal erlebt habe. Und da fällt etwas zusammen und man ist einfach nur entsetzt.
Ihr ukrainischer Großvater wurde vom Geheimdienst festgenommen und ihm wurde seine Identität genommen. Jetzt gibt es so etwas wie die Weitergabe von unverarbeiteten seelischen Verletzungen von einer Generation auf die nächste. Haben Sie sich damit beschäftigt?
Ja, damit beschäftige ich mich immer noch, weil die Gewalterfahrung, die meine Familie von beiden Seiten letztlich erlebt hat, und diese Erfahrung der Angst, die hat sich natürlich festgesetzt in meinen Großeltern, in meinen Eltern, ja wahrscheinlich auch in mir, dass das eine Auswirkung hat auf das Leben, dass ich bei gewissen Dingen auch meine Eltern besser zu verstehen, lernen musste, weil ich gedacht habe, aha, das kommt daher vielleicht. Oder auch mich, ich merke das dann auch bei manchen Dingen, auch im Umgang mit meiner Tochter, dass man dann so gewisse Dinge sagt und sich dann irgendwie anfängt zu hinterfragen. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber eben solche Dinge, dass ich dann mit dem Ausbruch des Krieges ja irgendwie dachte, ich will nicht, dass meine Tochter irgendwelche Themen nicht ansprechen darf. Und dann merkt man in gewissen Situationen, man muss mit dem Kind sprechen. Und es führt dazu, dass zu Hause über etwas anderes gesprochen wurde als auf dem Spielplatz. Und auch an Formulierungen fällt und dann denkt, so etwas habe ich selber als Kind auch gehört.
Mit welcher Sorge gucken Sie jetzt auf die Entwicklungen aktuell?
Mit sehr, sehr großer Sorge, weil die Gesellschaft sich sehr verändert hat. Die Gesellschaft ist von Gewalt geprägt weiterhin. Das Patriarchale spielt eine immer größere Rolle. In den vergangenen Jahren gab es da Bewegungen dagegen, die gibt es jetzt nicht. Das Militaristische spielt eine Rolle. Ich sehe, wie Kinder indoktriniert werden, auch schon die Kleinsten. Es gibt selbst im Kindergarten mittlerweile die sogenannten Gespräche über Wichtiges, wo den Kindern beigebracht wird, dass es nichts Besseres gäbe im Leben, als für das Vaterland auf dem Schlachtfeld zu sterben. Und das bewirkt ja etwas mit den Kindern. Auch dieser Hass auf den Westen, dass man sagt, die Menschen aus dem Westen wollen uns Böses. Und das sagen Kinder auf dem Spielplatz. Habe ich schon gehört, dass Jungs sich darüber unterhalten, auf welches Land sie die Atombombe abwerfen. Das sind Kinderspiele, aber die kommen ja von irgendwoher. Und die spiegeln ja etwas wider. Und es gibt in der Gesellschaft viele Themen, die vorher schon nicht bearbeitet und verarbeitet worden waren. Und dieser Krieg und alles, was er mit sich bringt, setzt sich wie nochmal drauf. Und man hat überhaupt keine Ahnung, was man zum Beispiel mit den Kriegsrückkehrern macht, ob sie jetzt nun mit zwei Beinen und zwei Armen zurückkommen oder nicht. Die sind psychisch verändert. Die Leute, die nicht im Krieg waren, haben Angst vor Kriegsrückkehrern. Die Kriegsrückkehrer werden politisch sozusagen zur neuen Elite aufgebaut. Bei den Leuten lösen sie aber eben Ängste aus. Die sollen in die Schulen rein, die sollen in die Betriebe rein. Was heißt das alles? Was heißt das auch? Sie haben im Krieg sehr viel verdient. Werden sie einen Job als Traktorfahrer irgendwo in Bojazien wieder annehmen? Nein. Also da kommt auf das Land sehr vieles zu und es gibt keine Strategien, was man damit macht. Und das macht mir tatsächlich große Sorgen.
Herzlichen Dank für Ihre Schilderung heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Die ehemalige Russland-Korrespondentin Inna Hartwig. Alles Gute Ihnen.
Danke, sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.